Einen schönen und gesegneten guten Morgen euch allen. Ich habe diese Woche einen schweren Kampf in mir getragen und auskämpfen müssen. Bis am Donnerstag ist mir es nicht gut gegangen, gesundheitlich. Und dann habe ich immer wieder gedacht, sollte ich jetzt denn meine Dorfwütung absagen? Aber ich möchte doch so gern gehen. Ich möchte doch so gern mit euch zusammen Gottesdienst feiern und auf Gott hören. Und so ist der Kampf dann auch entschieden worden. Sonst wäre ich ja nicht da. Wäre ich nicht da. Edith hat es leider jetzt verdutscht und sie lässt ganz herzlich grüßen. Und jetzt grüße ich euch aber auch mit einem ganz bekannten Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Jemand prägte den tiefsinnigen Satz: Es menschelt in der Kirche mehr, als es unter den Menschen kirchelt. Es menschelt in der Kirche mehr, als es unter den Menschen kirchelt. Das war irgendwie so ein schwäbischer Denker und Dichter, der das gesagt hat. Und so ist es. Es menschelt in der Gemeinde Jesu, in der Kirche, und zwar von Anfang an. Das oft so Menschliche in der Gemeinde, unter den Frommen, ist auch der Hintergrund für viele Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Unter anderem auch den ersten Brief an die Christen in Korinth. Da geht er besonders auf das Menschliche, das da in der Gemeinde in Korinth immer wieder nach oben kam, geht er ein und er schreibt manche Warnungen. Und aus diesem Brief von Paulus an Korinth kommt auch der Predigttext. Kapitel 3, Verse 9 bis 17. Wir wollen das miteinander lesen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Lieber Herr Jesus Christus, und jetzt schenke uns, dass diese Predigt in uns nachhaltig wirkt und wir tatsächlich etwas mitnehmen, auch für unseren Alltag als Christen. Amen. Es menschelt in der Kirche mehr, als es unter den Menschen kirchelt. Darum ist es eine durchaus relevante Frage, die ich euch heute Morgen so weitergeben möchte. Ist die Gemeinde Jesu, ist unsere Gemeinde dann Gottes oder ist es Menschenwerk? Wenn es da so viel menschelt, was überwiegt in unserer Gemeinde? Und wenn es beides wäre, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Und wie ist das bei dir und bei mir, in meinem, in unserem Christsein? Ist da immer nur Gott am Werk? Ist es so, wie wir vorher im Lied gesungen haben, dass da in allem immer nur Jesus steht? Oder steht nicht manches Mal auch unser ganz menschliches Suchen nach Ehre und Anerkennung wirklich im Vordergrund? Ist da immer nur Gott am Werk in unserem Leben? Denken und reden wir immer nur göttlich oder nicht so manches Mal auch sehr menschlich? Viel Menschliches in unserem Leben hat vielleicht sogar einen frommen Überzug. Also die Frage ist, stimmen das Etikett, wo Christus draufsteht, und der Inhalt überein? Oder handelt es sich so manches Mal in unserem Leben um Etikettenschwindel? Kirche und Gemeinde Gottes, ist das Gottes oder Menschenwerk? Und wann wäre die Gemeinde Gottes Werk? Ich möchte versuchen, darauf ein paar Antworten zu geben, mit diesem Text aus dem 1. Korintherbrief. Als erstes schreibt Paulus an die Christen in Korinth: Wir sind Gottes Mitarbeiter. Manche Ausleger denken, dass das Paulus von sich gesagt hat und von denen, die mit ihm in der Gemeinde Dienste getan haben, aber andere Ausleger sind sich darüber einig. Nach dem Neuen Testament sind wir alle Mitarbeiter Gottes. Als Christen sind wir zur Mitarbeit aufgerufen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Aber was ist ein Mitarbeiter? Jetzt könnte ich mal den Berno fragen, was ist ein Mitarbeiter? Dann würde er mir vielleicht so ein paar Bestimmungen aus dem Bibelheim da sagen, was ein Mitarbeiter ist und was er nicht ist. Aber ein Mitarbeiter ist zumindest mit einer Person zusammen an der Arbeit. Vielleicht arbeitet er auch für diese Person. Und ein Mitarbeiter ist nicht selbstständig, sondern einem Chef untergeordnet. Möglicherweise arbeitet der Mitarbeiter sogar mit seinem Chef zusammen, geht seinem Chef zur Hand. Und jetzt sagt Paulus, Gottes Mitarbeiter sind wir. Also Gott ist unser Chef. Gott gibt uns die Anweisungen. Ihm sind wir untergeordnet und wir arbeiten mit Gott gemeinsam. Unter seiner Regie gehen wir ihm zur Hand. Die Mitarbeiter, das sind im Griechischen des Neuen Testamentes die Synergoi. Müsst ihr euch nicht merken, das Wort, aber ihr kennt das Wort aus dem Deutschen oder aus unserer Sprache, von der Synergie, von den Synergieeffekten. Bei den Synergieeffekten, da kommt Verschiedenes zusammen. Und genau dieses Zusammenkommen von Gott und Mensch in dieser Zusammensetzung, das bringt einen Effekt, das macht eine Wirkung aus. Das macht einen Nutzen aus. Und Gott hat uns erwählt, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Und da gibt es jetzt Synergieeffekte, weil Gott und Mensch zusammen unter der Regie Gottes in dieser Welt etwas bewirken. Wir haben dazu auch ein biblisches Beispiel aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es im Kapitel 16, und der Herr wirkte mit ihnen, man könnte auch übersetzen, er arbeitete mit, war mit seiner Mitarbeit dabei. Also nochmal, der Herr war mit dabei, als Jesus die 70 aussandte, sein Evangelium weiterzusagen. Und der Herr bestätigte oder bekräftigte das verkündigte Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Also da ist dieser Synergieeffekt. Gott wirkte mit denen, die Jesus ausgesandt hatte, von ihm weiterzuerzählen, zusammen, und es geschahen Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder durch Gott, durch Menschen und an den Menschen. Noch einmal möchte ich betonen, Mitarbeiter Gottes sollte oder kann jeder Christ sein, unabhängig vom Beruf oder sozialen Stand. Und dann geschieht auch Gottes Werk unter den Menschen. Es geht nicht darum, dass alle einen geistlichen Beruf haben, also irgendwo in einer Kirche oder Gemeinde angestellt sind, sondern es geht darum, dass wir als Christen Gottes Ruf hören, dass wir ihm folgen und dass wir dann einfach seine Mitarbeiter sind. Das geht ja ganz einfach, am Sonntag im Gottesdienst zu singen oder Musik zu machen. Es geht auch auf andere Art und Weise, ganz einfach. Da wird mir am Montag oder am Sonntag schon im Gottesdienst ein Wort wichtig, das Gott mir sagt. Und dann weiß ich sofort, ach, das muss ich weiter sagen. Am Nachmittag oder am Montag, da setze ich mich hin und mache einen Anruf und sage dieses Wort weiter. Oder dann weiß ich plötzlich, ich sollte jetzt diesen Menschen anrufen. Oder ich sollte dem oder ihr ein E-Mail schreiben und ihr einen positiven Impuls rübergeben. Oder Jesus will einem bestimmten Menschen begegnen und ich weiß, jetzt sollte ich da hingehen und mich um diesen Menschen kümmern. Oder Gott will einen Menschen stärken und ich stelle Gott meine Hände, meine Füße, meine Zeit zur Verfügung. So geschieht Mitarbeit. Gott will also etwas Bestimmtes getan haben und ich höre, was Gott will und ich mache das. Vielleicht auch durch meine finanziellen Möglichkeiten. Was ich also weiß, da möchte Gott in einem bestimmten Bereich etwas neu machen und wirken. Und dann stelle ich ihm mein Geld, meinen Zehnten zur Verfügung, dass er wirken kann. So werde ich zu Gottes Mitarbeiter in dieser Welt. Oder Gott möchte jemand heilen von einer Krankheit. Und dann bete ich für diesen Menschen. Um eine Heilung durch Gott. Und so bin ich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Reich Gottes. Mitarbeiter, noch einmal, kann jeder und jede sein. Alle, die durch den Erlöser Jesus Christus Gott persönlich kennengelernt haben, auf ihn hören und ihm gehorchen. Und ich denke, besonders auch der Punkt vom Gehorchen ist dabei sehr wichtig. Nicht nur hören, sondern auch gehorchen. Und dann geschieht Gottes Werk unter uns und durch Menschen. Zum Zweiten schreibt Paulus, ihr seid Gottes Ackerfeld. Du hast das vorher, Karin, versucht so ein bisschen deutlich zu machen. Ackerfeld seid ihr. Das heißt, da ist immer noch Gott am Wirken. Nicht nur wir säen, sondern Gott sät bei uns. Man könnte dieses Wort auch so verstehen, wir sind Gottes Weinberg. Kommt euch bekannt vor, oder? Wir sind Gottes Weinberg. Also ein von Gott bebautes Feld oder ein von Gott bebauter Weinberg. Da wächst etwas, was Gott bei uns gesät und gepflanzt hat. Da geht etwas auf, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir sind also als Mitarbeiter Gottes immer auch noch Gottes Ackerfeld. Alles, was Bedeutung haben soll im Reich Gottes, was Bedeutung haben soll für Gott, das muss Gott zuerst in uns bewirken. All die guten Werke, die er für uns vorbereitet hat und die er durch uns tun will, die muss er zuerst in uns hineinpflanzen, bei uns einsehen. Vielleicht kennst du das ja auch bei dir oder bei anderen in der Gemeinde, dass da von Gott her etwas aufgeht und wächst. Du siehst geistliches Wachstum bei anderen. Oder bei dir selbst. Du hast plötzlich eine biblische Erkenntnis. Und du weißt, da schenkt Gott mir jetzt eine innere Klarheit. Oder dass in deinem Wesen und in deinem Verhalten plötzlich etwas neu wird. Ich hoffe doch, dass wir das alle immer wieder auch erfahren, dass da sich Kleinigkeiten in unserem Leben verändern und dass wir sagen können, da wird immer mehr Jesus sichtbar in meinem Leben. Oder dir werden Gaben zum Nutzen der Gemeinde geschenkt. Und das müssen jetzt nicht wirklich die spektakulären Gaben sein. So viele Leute denken, wenn es um geistliche Gaben geht, dann muss das gleich die Fähigkeit sein, Kranke zu heilen oder prophetisch zu reden. Nein, ich denke noch an eine ganz kleine, aber im Reich Gottes ganz wichtige und entscheidende geistliche Gabe. Und wisst ihr was, das ist? Das ist die Gabe der Gastfreundschaft. Ich habe schon so oft miterleben dürfen, dass durch die Gabe der Gastfreundschaft Menschen Jesus näher gekommen sind. Einmal habe ich sogar erlebt, innerhalb von 2 Wochen sind 5 junge Schweizer zum Glauben gekommen an Jesus. Und nur weil ein Missionars-Ehepaar diese 5 Schweizer zu sich ins Haus eingeladen hat und sie bei ihnen wohnen ließ. Und nach gab es Gespräche und sie haben sich bekehrt. 4 von den 5 kenne ich noch heute. 2 von ihnen sind auch in den missionarischen Dienst gegangen. Einfach weil das Missionars-Ehepaar gesagt hat, ja, wo wohnt ihr? Und haben sie gesagt, auf dem Campingplatz. Ach, kommt doch, wir haben ein großes Haus, kommt doch zu uns und bleibt bei uns. Und daraus haben sich Gespräche ergeben und sie stehen alle noch heute im Glauben an Jesus. Liebe Freunde, so Kleinigkeiten machen den großen Unterschied. Und das und noch viel mehr ist Gottes Werk an Menschen durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind Gottes Ackerfeld. Gott muss die guten Werke, die wir tun sollen und die wir tun dürfen, zuerst in uns pflanzen. Ihr seid aber auch Gottes Bau. Ein Bauwerk bestimmt sein Aussehen nicht selber, oder? Da steht ein Architekt, ein Bauherr dahinter. Und die anbetende und die dienende Gemeinde Jesu ist Gottes Bau, ist Gottes Tempel. Also wenn wir sagen FEG-Gemeinde, dann ist das ja immer nur, um deutlich zu machen, zu welchem Verband die FEG-Gemeinde gehört. Aber eigentlich ist es Gottes Gemeinde, oder? Gottes FEG-Gemeinde. Gott ist der Bauherr, Gott ist der Architekt, Gott ist der Eigentümer, alles in einem. Und jetzt können in einer solchen Gemeinde nicht menschliche Wünsche und Beliebigkeiten, nicht unsere Vorstellungen im Vordergrund stehen, sondern zunächst einmal und zuerst einmal alles das, wie sich Gott seine Gemeinde vorstellt. Das fängt ja bereits beim Fundament an. Paulus als Gesandter Jesu Christi hat in Korinth das Fundament gelegt. Und dieses Fundament, sagt er, ist Jesus selber. Ich lese nochmal vor. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Fundament ist und bleibt Jesus Christus. Da sollte man und darf man nicht rütteln. Und wie hat Paulus dieses Fundament gelegt? Wie hat er diese Grundlagen gelegt? Kurz vorher schreibt er in 1. Korinther 2, Vers 2, allein der gekreuzigte Christus war das zentrale Thema meiner Verkündigung. Ich wusste nichts unter euch zu sagen, als allein Christus, den Gekreuzigten. Die Art seiner Verkündigung, und ich kann das immer nur mal wieder sagen, geschah eher bescheiden. Wir stellen uns immer wieder den Paulus vor, so als den Draufgänger, der da vorne auf der Kanzel stand und die Menschen mit seiner Ansprache so begeisterte, dass keiner eingeschlafen ist. Das stimmt ja nicht. Nein, seine Verkündigung, sagt Paulus selber, geschah eher bescheiden. Sie geschah in Schwachheit, mit Furcht und, wisst ihr, mit großem Zittern. Könnt ihr euch das vorstellen? Er, der das Fundament in der Gemeinde von Korinth und in vielen anderen Gemeinden gelegt hat, er ist immer mit großem Zittern auf die Kanzel gegangen. Bei Paulus war nichts menschlich Beeindruckendes oder menschlich total Überzeugendes. Einmal hat man ihn sogar den Körnchenpicker genannt. Wahrscheinlich, weil das eine piepsige Stimme hatte. Paulus hatte keine Lobby von Leuten in oder außerhalb der Gemeinde hinter sich. Nein, bei Paulus war vieles eher das Gegenteil. Er hatte viele Gegner, er hatte viele Neider. Er erlebte viel Missgunst in seinem Dienst für Jesus. Aber der Herr Jesus stand hinter ihm. Gottes Geist und Gottes Kraft wurden in der Schwachheit des Paulus deutlich. Und beides bewirkte bei den Menschen Glauben. Nicht die Schwachheit von Paulus, nicht seine so grandiosen Predigten, sondern der Geist Gottes, die Kraft Gottes, hat Menschen überzeugt. Der Glaube der Korinther, hat mal jemand gesagt, beruhte nicht auf spektakulären Gottesdiensten und emotionaler Beeinflussung durch ellenlange Lobgesänge. Das ist sehr kritisch gesagt, aber das stimmt wohl auch. Also die Verkündigung des Paulus geschah eher in Schwachheit, mit Furcht und großem Zittern. Und doch entstand auf diese Weise Gemeinde Gottes in Korinth. Mach einen kleinen Ausflug. Die großen Volkskirchen in Europa, die sind anders entstanden. Da hat irgendwie ein König oder ein Fürst oder da haben die Stadtherren von Zürich beschlossen, und unsere Untertanen werden jetzt christlich, katholisch oder evangelisch. Und dann wurde das auch, das wurde durchgesetzt. Wir wissen das gerade aus der Geschichte von Zürich. Auch durchaus mit Zwang. Unter Todesdrohung. Und so wurde die Volkskirche von außen nach innen gebaut, anstatt neutestamentlich von innen nach außen. Der Zwang ist heute zum Glück weg, aber das Prinzip von außen nach innen, das herrscht noch vielerorts. Da wird zuerst eine Tatsache geschaffen. Du gehörst jetzt durch die Taufe zur Kirche und das Innere wird schon dazukommen, hoffentlich. Und so kann man in den großen Volkskirchen in Europa theoretisch und praktisch von der Taufe bis zum Grab Mitglied sein, ohne auch nur eine Sekunde lang wirklich an Gott und an Jesus Christus zu glauben. Ein Fundament, wie Paulus das gelegt hat, ist das natürlich nicht, haben wir auf diese Weise nicht. Und von Gottes Bau zu reden, ist dann ein wenig schwierig. Allerdings, und jetzt muss ich einen Einschub machen, damit ihr das nicht nur so ganz negativ hört. Ich bin überzeugt, Gott hat immer wieder eingegriffen in dieser Situation. Gott in seinem Erbarmen, aus seinem Erbarmen heraus, aus seiner großen Liebe heraus, hat immer wieder in dieser Situation der Volkskirche auch sein Wort verkündigen lassen und sein Wort bestätigt. Und er hat vielen Menschen tatsächlich durch seinen Geist Glauben geschenkt. Aber das Fundament ist immer noch sehr schwach. Und das müsste ja eigentlich hinterher irgendwie gelegt werden oder saniert werden. Aber das ist so eine große Herausforderung und das wird nur ganz selten gemacht. Ein Pastor oder Pfarrer hat einmal gesagt, eine Kirche, die nicht Bekehrung und geistliche Wiedergeburt verkündigt, verfehlt ihre Bestimmung. Aber das war jetzt der Ausflug. Paulus gibt uns noch eine weitere Herausforderung mit, wenn wir vom geistlichen Aufbau der Gemeinde sprechen. Was müssen wir da beachten? Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu oder Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Liebe Freunde, das ist ein ernstes Wort und ich weiß, dass viele Christen davon wenig halten, was da gesagt wird. Paulus schreibt von Gold, Silber, kostbaren Steinen, aber auch von Holz, Heu und Stroh. Und wir merken, die Materialien werden immer unedler, immer billiger. Und Heu und Stroh, das waren damals Bilder für wertlose Menschenmassen. Man führt Menschenmassen der Kirche zu, sodass die Kirche groß und stark erscheint, aber eigentlich gehören die gar nicht hinein. In Wahrheit verdünnen sie die Substanz, sodass der Bau ziemlich unbrauchbar wird. Paulus hat davon schon etwas geahnt, dass es so kommen könnte. Doch bevor wir als Freikirchen sagen, aber bei uns ist es ganz anders, bei uns ist es viel besser, Achtung, dass wir da nicht stolz und überheblich denken und wirken. Jesus wird alles prüfen, alles beurteilen und er wird richten. Und wir sollen vom Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen her, wissen wir das, wir sollen nicht hingehen und anfangen, da und dort ausreißen und meinen, wir tun da ein gutes Werk Gottes. Jesus wird es prüfen, beurteilen und richten. Paulus schreibt vom Feuer, welches natürlich das Heu und Stroh sofort brennen wird, das Holz wohl auch. Und so wende ich dieses Bild an. Vor dem Richter Jesus schmilzt alles das weg, was in den Kirchen und Gemeinden und auch in unserem Leben nicht wirklich vor Gott Bestand hat, was menschlich ist, was wir in eigener Kraft, im eigenen Vermögen oder aus unserem eigenen Wissen heraus gemacht haben. Alles das, was vor Gott nicht bestehen kann, wird verbrennen. Aber das bedeutet nun nicht, dass das, was wir aus eigenem heraus gewirkt und getan haben, uns wirklich zum Schaden kommt. Denn wenn wir so mitgebaut haben und mitbauen, dann werden wir doch gerettet, wie Paulus es schreibt, wie durchs Feuer hindurch. Wir werden also die Ewigkeit deswegen nicht verfehlen. Der Gerichtsprozess, der dann stattfindet, wird allerdings sehr schmerzhaft und sehr beschämend sein. Und ich möchte diesen Gerichtsprozess, wenn möglich, aus dem Weg gehen. Aber ich bin überzeugt davon, auch in unserem Leben wird so manches im Gericht Gottes verbrennen. Da wird so manches zusammenbrechen, worauf ich vielleicht heute sogar stolz bin, worauf wir stolz sind als Gemeinde oder als Einzelne. Die Frage ist also ganz ehrlich, was wird von dem, was wir als Einzelne oder als Gemeinde darstellen, was wird vor Gott Bestand haben? Was wird übrig bleiben? Was wird wirklich übrig bleiben? Wird nicht vieles verbrennen? Vielleicht so manches, was ich hier als gut und fromm und fest darstellt, das hat im Reich Gottes wenig Bedeutung. Durch die Gnade Gottes aber kommen alle die, die am Reich Gottes mitarbeiten, die Gottes Mitarbeiter sind, die von ganzem Herzen auf Jesus vertrauen, trotzdem bei Gott an. Daneben gibt es natürlich auch immer wieder Christen, die alles im Sinne Jesu tun. Und für sie gibt es zu ihrer Rettung hinzu noch einen Lohn. Und heutzutage redet man ja vom Lohn, oder? Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wir wünschen alle, dass wir irgendwo belohnt werden. Und was wird diese Belohnung sein? Einige Gleichnisse Jesu deuten das an. Wir werden im Reich Gottes als zur Belohnung eine höhere Aufgabe, eine höhere Stellung, eine höhere Anstellung als Mitarbeiter Gottes bekommen. Und diese Unterschiede auch in der Belohnung, diese Unterschiede werden in der Bibel ganz eindeutig klar gemacht und bezeugt und sie hängen damit zusammen, dass Gott sowohl gnädig als auch gerecht ist. Er wird belohnen, was wir in seinem Sinn tun und was wir in seinem Sinn auch wirken. Aber vielleicht an dieser Stelle möchte ich noch eines sagen, auf die Belohnung können wir uns nicht einbilden. Ich kann mir nichts einbilden, wenn mir eine Predigt gelungen ist. Wenn ich das tue, dann wäre das falsch. Denn es ist so, alles das, was vor Gott Bestand haben soll, das muss Gott zuerst in dir und mir angepflanzt haben. Alles, was belohnt wird, ist das, wo es Jesus gelungen ist, durch mich und dich zu wirken und zu handeln. Überall da, wo wir seine Mitarbeiter und seine Nachahmer gewesen sind, da wird uns der Lohn kommen, entgegenkommen. Im Philipperbrief heißt es, Kapitel 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und darum, liebe Freunde, wir haben keinen Grund, uns selber auf die Schultern zu klopfen und sagen, das hast du wieder gut gemacht. Sondern lieber zu sagen, danke Herr Jesus, du hast es durch mich gut gemacht. Früher hat man gesagt, Gottes Werk hat Gottes Lohn. Und ich glaube daran, wer als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Dienst Jesus steht, der wird dafür belohnt. Gott wird denen, die ihm treu dienen, eine ehrenvolle, hohe Aufgabe im ewigen Reich Gottes schenken und zutrauen. Allerdings, es gibt ja auch das Gericht, nämlich dort, wo jemand Gottes Werk verdorben hat, wo jemand Zerstörung in der Gemeinde Jesu anrichtet oder gar den Glauben Einzelner niederreißt. Liebe Freunde, das ist so ein ernstes Thema, das will ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten. Aber Tatsache ist, viel Menschliches und Zerstörerisches auch wird heutzutage in die Gemeinde Jesu hineingetragen. Und wer geistlich unterscheiden kann, wer das auch sieht, der leidet sehr darunter, wenn so etwas passiert. Und so stelle ich erneut die Frage, ist die Gemeinde Jesu nun Gottes oder Menschenwerk? Und wenn wir jetzt nochmal ins Neue Testament hineinschauen, so ganz generell hineinschauen, auch in den ersten Korintherbrief, dann stellen wir fest, dass da immer vieles miteinander vermengt wird. Und es muss doch voneinander unterschieden werden. Da wird vieles vermengt, auch in deinem und meinem Leben. Da ist immer wieder das, was so menschelt bei uns, dabei. Und bei den Korintherchristen hat es ja sehr gemenschelt. Da gab es Spaltungen, da gab es viel Versagen, da gab es viel Sünde. Aber es gab da auch dieses göttliche Fundament, das der Apostel Paulus gelegt hat in dieser Gemeinde. Und auf diesem Fundament ist vieles gut gewachsen, von seinen treuen Mitarbeitern aufgebaut worden. Ja, man muss sagen, auch in dieser sehr menschelnden Gemeinde in Korinth war Gott immer wieder am Werk. Zu sehen war das etwa daran, dass der Geist Gottes anwesend war in der Gemeinde und in den Gaben bei den verschiedenen Gemeindengliedern. Es ist ja auffallend, gerade in Korinth wird so viel von den geistlichen Gaben der Christen geredet. Sie hatten viele geistliche Gaben, aber Probleme sind dann entstanden, wo die einzelnen Gabenträger sich für etwas Besonderes gehalten haben, wo sie eine besondere Stellung eingenommen haben in der Gemeinde. Und wenn sie dann korrigiert wurden, wie etwa durch den Apostel Paulus, dann haben sie stur an ihrer Überzeugung und an ihrer Person festgehalten. So ein berühmter Spruch ist dann, das ist jetzt meine Meinung. Eigentlich will man sagen, es gibt keine andere Meinung als meine Meinung. Man hatte dann nicht das Wohl der Gemeinde im Sinn, sondern seine eigene Ehre, sein eigenes Ansehen, seine eigene Meinung. Liebe Freunde, halten wir doch bitte Ausschau nach Gottes Wirken unter uns. Ich gebe euch das zur Aufgabe. Haltet Ausschau nach Gottes Wirken in eurer Gemeinde. Und dankt Gott dafür und öffnet euch für das Wirken Gottes unter euch. Bittet den Herrn Jesus ganz ernsthaft darum, dass er in uns etwas wachsen lässt, durch das wir brauchbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Hand sein können. Und dann wird Jesus auch etwas aufbauen und wachsen lassen, das nicht nur für diese Zeit, sondern auch für die Ewigkeit Bedeutung hat. Und so dürfen wir alle, jeder von uns, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter Gottes sein, mit unseren Gaben, aber auch mit unseren Schwächen und unseren Grenzen. Nebenbei, weil ja doch manche auch im höheren Alter stehen, Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu sein, hört ja nicht mit dem Ruhestand auf, oder? Gerade die Ruheständler und die etwas älteren Herrschaften haben eine hohe Berufung. Und die Berufung, sie steht in dem Gebet und in der Fürbitte. Gebet und Fürbitte, das ist ebenfalls ein Dienst, da bin ich überzeugt davon, der eine hohe Belohnung hat. Ich fasse zusammen. Mitarbeiter sind Christen, die dort sind, wo Gott sie haben will und tun, was er sagt. Also Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, die ihre Hilfsarbeiten so erledigen, wie Gott es möchte. Das sind nebenbei Leute, die einander in Demut dienen. Und die immer wieder beten, prüfen, ob jetzt wirklich Jesus am Werk ist. Oder ob es da mal wieder bei mir oder bei dir enorm menschelt. Liebe Freunde, wie schön, wenn wir aufeinander Acht haben in der Liebe Christi, dass keiner von uns an seiner Berufung als Mitarbeiter Gottes scheitern muss. Habt aufeinander Acht. Nichts lohnt sich mehr als das. Dann menschelt es zwar auch weiterhin, bei uns in der Gemeinde, bei euch in der Gemeinde. Aber der Herr Jesus ist ebenso am Werk. Und er ist immer größer und immer stärker. Und dann wächst und breitet sich Gottes Reich auch unter uns weiterhin aus. Und dann wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Und jetzt möchte ich mit euch beten und ich habe ein Gebet zusammengestellt, das ich euch nachher weitergeben werde auf diesem Blatt. Und ich mache euch jetzt mal einen Vorschlag. Wie wäre das, wenn ihr das in die Bibel legt und jeden Tag dieses Gebet mal sprecht? Wir wollen das jetzt tun, die Hände falten. Herr Jesus Christus, danke, dass du deine Gemeinde willst und dass du deine Gemeinde baust, auch hier und heute mitten unter uns. Und du erhältst deine Gemeinde und du wirst deine Gemeinde richten und jeden Einzelnen, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeden Leiter. Bitte öffne unsere inneren Augen, sodass wir wahrnehmen, wo du am Werk bist, und wo nicht. Und lass uns immer wieder in der Lage sein, dein Wirken anzunehmen, egal durch wen und wie es auch immer geschieht. Hilf uns zur Unterscheidung, dass wir nichts Falsches in unser Leben hineinlassen, auch ins Leben der Gemeinde, egal durch wen es kommt. Und wir bitten dich um ein Wirken deines Heiligen Geistes in unserer Mitte, der alle Aufmerksamkeit auf dich und auf den Vater lenkt. Baue deine Gemeinde an diesem Ort, Herr Jesus Christus. Leite alle, die Verantwortung in dieser Gemeinde tragen und die dazu auch bereit sind. Und wenn sie vor schwierigen Entscheidungen stehen und vielleicht auch Sachzwängen ausgesetzt sind, dann hilf ihnen, auf dich zu schauen und Klarheit zu gewinnen und auch Schaden abzuwenden von dieser Gemeinde. Danke, dass du weltweit deine Gemeinde baust, nicht nur hier in Uetikon und Männedorf und rund um den Zürichsee. Und du tust es auf ganz verschiedene Weise und durch viele Mitarbeiter. Und führe zusammen, was zusammengehört und öffne den Blick füreinander, dass wir einander nicht verdächtigen, dass wir einander nicht runterziehen, dass wir einander nicht runtermachen, sondern einander ermuntern und aufbauen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir einander lieben mit der Liebe, mit der Geduld und Barmherzigkeit, mit der und du uns zuerst geliebt und beschenkt hast. Danke, dass du in uns und unter uns am Wirken bist und deine Gemeinde baust. Amen.